Berten mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berten mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Kim.
Und ich bin Jenny.
Und heute kümmern wir uns mal so um das Thema, wie stellt man eigentlich wichtige Dokumente zu und welche Dokumente müssen eigentlich zugestellt werden und warum müssen wir das denn so kompliziert machen?
Wer, wie, was?
Ja. Ja. Genau, aber wir sind da ja an einem ganz aktuellen Thema dran. Also das ist wirklich jetzt so hochaktuell, dass wir hier im März sitzen und ein Urteil von Ende Januar dazu haben.
Genau, wir sind sehr aktuell geworden mit unseren Folgen und genau das wollten wir ja auch. Aber Kim, sag doch erstmal, fangen wir mal vorne an. Also wir fangen erstmal mit der ersten W-Frage an. Welche Dokumente müssen denn überhaupt zugehen, also zugestellt werden, um wirksam zu werden? Welche Dokumente?
Naja, also alle die irgendwie davon abhängig sind, dass der andere davon Kenntnis nehmen kann, um überhaupt dann auch irgendwo eine Folge hervorzurufen. Sprich, konkret bedeutet das zum Beispiel eine Abmahnung. Eine Abmahnung kann ich zwar schreiben, aber wenn die natürlich demjenigen nicht zugeht, den ich abmahnen möchte, dann bringt das Papier nichts, auf dem sie geschrieben ist.
Mhm.
Weil er kann ja sein Verhalten nicht ändern, wenn er nicht weiß, dass er was falsch gemacht hat.
Genau.
Die Abmahnung also. Gleiches gilt für eine schriftliche Arbeitsanweisung, weil auch da wird es schwierig, wenn ich sage, ich mache das schriftlich, wenn ich die halt einfach abhefte.
Genau, aufschreiben, abheften.
Aufschreiben, abheften.
Nein, bitte nicht.
Kann man ja mal versuchen. Ich weiß noch nicht, wie weit wir damit kommen. Natürlich ganz, ganz ausdrücklich, dass unser Hauptthema eigentlich ist die Kündigung. Die Kündigung muss zugehen, damit dann überhaupt erst die Kündigungsfrist anfängt zu laufen.
Genau, also zur Fristwahrung tatsächlich.
So richtig
und
zur Fristwahrung.
Das ist, glaube ich, auch der Hauptfall, wo ich immer diese Zustellungsthematik überhaupt erörtere. Aber das machen wir gleich noch. Jetzt erstmal, wir bleiben bei der ersten W-Frage, welche Dokumente?
Genau, und dann haben wir noch das Arbeitszeugnis.
Mhm,
auch das
auch
muss
klar
zugehen. Logisch, ja, derjenige will es ja weiter verwenden, dafür muss er es auch haben. Und die Lohnabrechnung.
Ja. Und was meinst du jetzt eigentlich mit zugehen? Du sagst jetzt immer zugehen, irgendwas hat das mit Kenntnis zu tun, das habe ich jetzt schon verstanden.
Ja. Also Zugang, ich mache mal die juristische Definition für den Zugang unter Abwesenden, also wenn wir nicht in einem Raum sitzen würden.
Für alle Zuhörer, die Kim nicht sehen, das macht sie jetzt aus dem Kopf.
Tatsächlich, das ist eine Definition, die ich noch aus dem Studium kenne.
Ja.
Und zwar bedeutet der Zugang, dass etwas so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass dieser davon Kenntnis nehmen kann. Ganz theoretisch. Wunderbar,
total,
oder?
Das löst gerade ein Trauma vom Staatsexamen aus bei mir. Aber okay.
Okay, und du darfst jetzt, weil ich habe das trockene Juristische gemacht, ne, weil ich ja die Langweilige von uns bin, Jenny.
Ich bin immer die Böse und du bist immer die Langweilige. Das ist irgendwie...
Deswegen
das entspricht nicht ganz der Realität, aber es ist okay.
Wir lassen das einfach so stehen. Aber deswegen darfst du jetzt noch einmal erklären, was bedeutet das natürlich? Also ich habe gesagt, das ist die Unterabwesenden.
Ja, also das heißt, wir machen wieder Beispiel. Ich bin wieder die böse Arbeitgeberin.
Und du kündigst mir.
Und ich kündige dir als Arbeitnehmerin. Und dann muss ich dir, und ich schreibe ja die Kündigung nicht während du daneben sitzt, sondern ich mache die erstmal im Büro fertig. Und dann bist du vielleicht auch noch krank oder kommst gar nicht mehr ins Büro, weil du schon so selbstständig auf der Baustelle arbeitest, dass du immer nach Hause fährst. Das heißt, wir sehen uns gar nicht so richtig ständig irgendwie.
Finde ich super.
Sodass du abwesend bist, genau. Und jetzt muss ich dir ja irgendwie aber diese Kündigung übergeben, so richtig, so in die Hand drücken am besten.
Ja.
Zu wie kommen wir noch? Aber irgendwie musst du sie erhalten von mir. Sie muss von meinem Computer ausgedruckt, unterschrieben, irgendwie zu dir gelangen, in deine Hände.
Ja.
Und das ist dieser Zugang und das, worüber wir jetzt reden. Also wie gestalten wir diesen Weg von meinem Kopf in meinen Computer und dann in deine Hände rechtssicher?
Vielleicht könnten wir da auch schon einmal, weil es ja schon dieses Thema Zugang ist, einmal darüber sprechen. Der Zugang meint zum Beispiel auch das, was du gerade sagtest, wenn wir uns gar nicht sehen, dann ist der Zugang dadurch gegeben, dass etwas in den Briefkasten landet. Wenn sich dann jemand darauf beruft, dass er seinen Briefkasten nicht öffnet, ist das nicht mehr unser Problem.
Nee.
Der Briefkasten ist der Machtbereich des Empfängers. Er hat also die Möglichkeit, davon Kenntnis zu nehmen und das reicht aus.
Korrekt, genau. Also der Briefkasten ist sozusagen der verlängerte Arm.
Ja.
Wenn man das jetzt so will. Ja. Also Briefkasten reicht aus. Ich habe es jetzt mit den Händen ein bisschen plastischer dargestellt, aber genau. Okay. Ja, Kim, dann gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Wie stelle ich das an? Von meinem Schreibtisch in deine Hände oder in deinen Briefkasten?
Fangen wir an mit in meine Hände.
Ja.
Der beste, idealste Fall ist natürlich, dass man wichtige Dokumente einfach auch persönlich übergibt.
Genau, dann sind wir nicht mehr bei Unterabwesenden, weil wir sind ja beide anwesend. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Das heißt, ich druck das aus, unterschreibe das, was auch immer es ist, und drücke es dir in die Hand.
Ja.
Dann möchte ich auch gerne, dass du dann unten den letzten Absatz, den ich da ja eingefügt habe, wo drauf steht,
ich
Arbeitnehmerin habe am Datum, Ort Schriftstück erhalten. Unterschrift.
Zur Kenntnis genommen,
idealerweise. Zur Kenntnis genommen.
Nö.
Machst du nicht, oder was?
Nein.
Aber möchte ich gern, dass du das machst.
Ja, aber das ist doch jetzt problematisch für mich. Wenn ich jetzt unterschreibe, ich habe die Kündigung zur Kenntnis genommen, mache ich nicht, unterschreibe ich nicht.
Ja, das finde ich jetzt erstmal blöd als Chefin.
Und ist mir die Kündigung deswegen jetzt nicht zugegangen? Das ist ja mein Ziel damit gerade gewesen, ne?
Also ich habe sie dir ja in die Hand gedrückt, ne? Du kannst nicht anders, als sie zur Kenntnis zu nehmen.
Ja.
Weil ich habe sie dir in die Hand gedrückt.
Ja.
Jetzt habe ich auch noch das, also jetzt sitzt da auch noch mein Kollege daneben, den ich so habe.
Personalangestellte,
Bürokraft, wie auch immer. Und die hat das auch noch gesehen, wie du das durchgelesen hast und es mit nach Hause genommen hast. Ich brauche deine Unterschrift also gar nicht. So.
Ah, verdammt. Ich konnte es ja mal versuchen.
Ja, du bist nicht dazu verpflichtet, aber ich brauche sie auch nicht.
Okay. Wenn wir also diesen Fall haben, ne, unser Ratschlag, sage ich auch immer, idealerweise mit einem Zeugen.
Mhm.
Ganz wichtig ist, dass es ein Zeuge ist. Bedeutet zum Beispiel auch in dem Fall, wo wir zwei Geschäftsführer haben sollten, ist der zweite Geschäftsführer kein Zeuge. Weil Geschäftsführer immer als Partei des als Arbeitgeber mit gelten. Das heißt, die können nicht als Zeugen benannt werden. Sprich, es sollte wirklich irgendwie eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter sein. Jemand, wo man sagt, okay, dem vertraue ich, der ist vernünftig. Angestellter Meister zum Beispiel würde auch ausreichen.
Wie sieht es mit meinem Ehemann aus?
Auch das, dein Ehemann, deinen hypothetischen.
Genau.
Auch den können wir durchaus als Zeugen dafür verwenden.
Für den Fall geht das, ja. Na gut.
Das geht eigentlich immer. Das ist ja immer so eine Sache. So, ja, dann schicke ich ja nicht meine Ehefrau. Natürlich sagt man, im Grunde ist die Ehefrau oder der Ehepartner dem anderen Ehepartner wohlgesinnt. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass Ehepartner immer füreinander lügen.
Vor Gericht sind wir sowieso zur Wahrheit verpflichtet, als kleiner Zusatz vielleicht nochmal.
Und das Gesetz sagt das auch ziemlich ausdrücklich so, ne, dass man sich von der Glaubhaftigkeit eines Zeugen immer erstmal überzeugen muss, egal ob das ein Ehepartner ist oder ob das jemand Fremdes ist. Und wir dürfen gar keinen Unterschied draus machen, ob es der Ehepartner ist oder jemand Fremdes. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Anzeichen dafür, dass jemand nicht glaubwürdig ist.
Okay, gut. Also persönlich haben wir abgehakt und jetzt kommen wir ja mal zu dem Fall. Den hatten wir auch tatsächlich mal mit unseren Kollegen ja auch schon in der Geschäftsführerrunde mal besprochen. Wie ist das denn? Wie handhaben wir das denn so, wenn ein Betrieb ich gehe jetzt mal von meinem Beritt aus, in Winsenluhe seinen Betriebssitz hat und da fährt man auch immer zur Arbeit, aber der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die jetzt gekündigt werden soll, wo jetzt die Kündigung zugestellt werden muss, wohnt im Norden von Hamburg. Da ist man ja dann durchaus je nach Verkehr auch mal über eine Stunde, anderthalb, wenn es richtig schlecht läuft, anderthalb Stunden unterwegs. Mhm. Da will ich jetzt eigentlich nicht persönlich hinfahren und klingeln und dem jetzt irgendwie die Kündigung persönlich überreichen oder sie in den Briefkasten einlegen, weil wir haben ja gesagt, in den Briefkasten einlegen geht auch. Mhm. Wie mache ich das denn? Also meine erste Frage ist immer, die kriege ich immer. Ich würde 100% sagen, die kriege ich immer. Das kann ich doch mit Einwurfeinschreiben machen, ne, Kim?
Nein. Soll ich da mehr zu ausführen?
Ja, bitte.
Okay.
Und wir senden jetzt aber schon mal an dieser Stelle ganz liebe Grüße an unseren ganz lieben Kollegen Dr. Adi Bierich. Weil der hat sich damit nämlich ja auch in seiner Kolumne schon mal auseinandergesetzt.
Im Norddeutschen Handwerk.
Im Norddeutschen Handwerk. Können wir vielleicht an der Stelle auch schon mal sagen. Also wer da nochmal genauer reinlesen will, alles was jetzt gleich kommt, Das hat Adi schon mal auch wunderbar aufgeschrieben.
Für uns sozusagen vorbereitet.
Genau. Danke, Adi. Genau. Also einschreiben geht nicht.
Einwurf einschreiben. Es geht schon. Warum ich sage nein. Warum ich sage, nehmt doch bitte die Fahrt trotzdem lieber auf euch. Ist folgendes. Beim Einwurf einschreiben ist es ja so, dass der normale Postbote, der sämtliche Post im Laufe des Tages verteilt.
Seine 30.000 Briefe.
Genau. Da ist eben auch mal so ein Einwurf einschreiben bei. Und dieses Einwurf einschreiben, das wirft er eben in diesen Briefkasten, in einen Briefkasten, um genau zu sein, und gibt dann an, von wegen, ja, er hätte das eben dann an dem Tag um die Uhrzeit, ne, geht ja mittlerweile alles digital, zugestellt. Das wäre jetzt natürlich ein erster Anschein, dass auch etwas angekommen ist. Aber, und das ist nämlich dieses neue Urteil, was es gibt, da steht halt eben drin, es gibt natürlich dieser bloße Beleg, der reicht halt eben nicht aus. Man muss sich schon die Zustellnachricht einmal ausdrücklich geben lassen. Das muss man extra sogar abfragen. Das könnte schon ein bisschen mehr helfen, aber jetzt sind wir immer noch bei dem Punkt zu sagen, okay, wenn es jetzt darauf ankommt, weil der Gegenpart, also in unserem Beispielsfall ich, sage, ich habe dieses Schreiben aber nie bekommen. Es ist mir vollkommen egal, was der Postbote sagt. Bei mir im Briefkasten lag kein Schreiben. Dann könnte
Und ich
es,
schwöre sogar.
Du schwörst sogar, genau. Du hast das definitiv, weil auf deiner Sendungsverfolgung steht das doch.
Ja.
Dann haben wir jetzt diesen blöden Umstand aber, dass wir jetzt den Postboten im Zweifel als Zeugen befragen müssten. An welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, in welchen Briefkasten hat er diesen Brief geschmissen?
Dieses Einwurfeinschreiben, wovon es vielleicht auch nicht nur eins gab.
Und jetzt wollen wir doch mal nicht darüber sprechen, dass sich dieser Postbote 3 Monate später nicht mehr daran erinnert. Der wird sich nicht mehr erinnern können.
Der
Wie
kann,
denn auch?
Kann er gar nicht.
Wir hatten vorhin erst tatsächlich auch die Diskussion, naja gut, bei Einfamilienhäusern könnte man ja noch darüber sprechen, dass er vielleicht, dann hat er vielleicht halt nicht den dritten, sondern den vierten Briefkasten in ein Mehrfamilienhaus genommen. Okay, kann man sich noch vorstellen, dass das passiert. Aber dann hat er bei einem Einfamilienhaus, besteht die Option ja gar nicht. Naja, aber wenn er halt vor der falschen Haustür stand, stand er trotzdem vor der falschen Haustür.
Nochmal, vielleicht hat er an dem Tag auch nicht nur ein Einwurfeinschreiben gehabt, sondern 10. Und dann soll er doch mal sagen, welches jetzt genau in welchem Briefkasten und wie sah der denn aus. Also ich würde ja gerne mal so einen Postboten sehen, der uns noch sagen kann, wie welcher Briefkasten aussah, in das er dann die Einwurfeinschreiben eingelegt hat.
Ja.
Von seinen 30.000 Briefen, die er da am Tag verteilt. Das ist eine völlig utopische Vorstellung. Und das kann man auch den armen Postboten gar nicht zumuten, ehrlich gesagt, sowas zu bezeugen vor Gericht.
Und dann haben wir natürlich auch noch idealerweise einen Müller-Meyer-Schulze.
Ja.
Das heißt, da kommt die Post dann im Zweifel sowieso nochmal durcheinander und dann ist ganz vorbei.
Ja.
Also,
total.
Es ist sicherer, als es einfach nur per Post zu verschicken, wo wir gar nicht wissen, wo Briefe abbleiben. Aber es ist keine Garantie dafür, dass das Schreiben ankommt. Und dann komme ich nochmal auch in diesem Zusammenhang schon mal auf einen anderen Punkt zu sprechen. Wer sagt dem Postboten denn jetzt, was für ein Schreiben er dazu stellt? Weil es kommt ja nicht nur darauf an, dass der Briefumschlag zugeht.
Mhm.
Es muss ja das Schreiben zugehen.
Man könnte ja theoretisch auch 2 Einwurfeinschreiben bekommen am selben Tag von 2 völlig unterschiedlichen Stellen. Und das eine ist dann zugegangen, das andere nicht.
Ja, oder auch wirklich im Briefumschlag, wir haben das durch ein Büroversehen, haben wir aus Versehen was Falsches eingetütet.
Ja, nicht die Kündigung, sondern die Lohnabrechnung oder so.
Zum Beispiel.
Ja.
Wir müssen ja den konkreten Zugang des konkreten Schreibens beweisen können. Und das funktioniert über einen Postboten, der ja so einen Einwurf einschreiben macht, einfach nicht.
Okay, jetzt kommt die nächste Frage meiner Betriebe, den ich das auch immer genauso mit genau derselben Geduld erkläre. Ja, kein Problem, Frau Smoch, wir können das abkürzen. Dann machen wir jetzt Einschreiben-Rückschein.
Noch schlimmer. Noch schlimmer.
Ja.
Einschreiben-Rückschein ist der größte Mist, den es gibt.
Ja.
Denn üblicherweise, wenn die Postzustellung kommt, sind wir nicht zu Hause. Bedeutet also schon mal, man erreicht uns als allererstes gar nicht. Dann landet das Ding wo?
Bei der Post, also im Postzentrum hier. Wie heißt das? Poststelle.
Ja, genau, bei der Poststelle. Und es bleibt da wie lange liegen?
Eine Woche, glaube ich. Und dann geht es zurück an den Versender.
Ja, Und ich hole das halt einfach nicht ab. Genauso wie ich dir das Ding vorher nicht unterschrieben habe.
Du musst die auch nicht annehmen übrigens, ne? Wusstest du das? Also wenn der klingelt und sagt, hier, ich habe übrigens ein Einschreiben mit Rückschein für Sie, bitte unterschreiben Sie mal, dass ich Ihnen das gegeben habe, kannst du einfach sagen, nö, mache ich nicht.
Ja.
Und dann geht es einfach trotzdem wieder zur Poststelle, bleibt eine Woche liegen und dann geht es an dich zurück.
Ja.
Oder geht es an den Versender zurück.
Ja.
Und dann wird es halt nie zugestellt. Never ever.
Richtig. Es geht einfach zurück.
Ja.
Und ja, dann kann man sich ja drum streiten, sicherlich, und sagen, ja, okay, aber man müsste doch, und vor allem, wenn man vielleicht schon damit rechnet, dass eine Kündigung kommt, da gäbe es unter Umständen auch Angriffspunkte, so Zugangsvereitelung und so als Stichwort juristisch. Realistisch gesehen funktioniert das nicht, weil niemand dazu verpflichtet ist, zur Postfiliale zu gehen oder auch dem Briefboten die Tür zu öffnen, wie auch immer.
Wohingegen man ja schon verpflichtet wäre, seinen Briefkasten zu lernen. Das können wir ja vielleicht an der Stelle auch nochmal einschieben. Deshalb haben wir gesagt, Briefkasten ist der verlängerte Arm. Man ist schon verpflichtet, seinen Briefkasten zu lernen, übrigens auch, wenn man in Urlaub fährt.
Ja.
Also vielleicht können wir das als kleinen Exkurs nochmal zwischenschieben, weil nur weil man dann irgendwie eine Woche im Urlaub ist, heißt das nicht, dass einem die Kündigung nicht zugeht, sondern man muss halt schon sagen, okay, du musst wen beauftragen, der regelmäßig für dich deinen Briefkasten leert und deine Post öffnet. Ansonsten kannst du dich leider nicht positiv darauf berufen und sagen, ich war aber 3 Wochen hier in Thailand im Urlaub, ein bisschen tauchen und die Kündigung habe ich erst nach meinem Urlaub aus dem Briefkasten gezogen. Die war jetzt aber nicht fristgerecht. Nee, so rum funktioniert das natürlich auch nicht.
Ja.
Dann dreht sich wieder so ein bisschen die Beweiskraft um und man muss dann halt sagen, ja, sorry, aber dann musst du halt wen beauftragen, der für dich deinen Briefkasten leert. Das nur als kleinen Exkurs zum Briefkasten.
Okay, finde ich auch einen guten Hinweis, weil rate ich auch immer zu sagen, wenigstens reingucken und schauen, dass jemand drüber guckt, was für Post es sein könnte und vielleicht einfach den Hinweis schickt, hier, da ist was gekommen, soll ich das öffnen, könnte wichtig sein.
Genau.
Na, so auf die Art und Weise. Okay. Jetzt haben wir aber alles, wir halten fest, alles per Post ist größter Mist, lassen wir sein.
Genau.
Wenn wir gar keine andere Möglichkeit sehen, weil derjenige vielleicht auch irgendwo in München oder sowas lebt,
ja,
können wir da vielleicht mal drüber sprechen, aber da haben wir vielleicht bessere Optionen noch und da kommen wir jetzt zu.
Genau, weil persönlich will ich jetzt nicht hinfahren. Ich habe nämlich keine Zeit dann.
Ja, ich auch nicht. Bis nach München fahre ich nicht dafür. Nee,
genau.
Also machen wir was?
Bote.
Wir schicken einen Boten.
Ja.
Und bei dem,
nicht den Postboten.
Nicht den Postboten. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Den juristischen Boten schicken wir jetzt los. Der juristische Bote ist also jemand, der das Schriftstück kennt, gesehen hat, wie es in diesen Briefumschlag gewandert ist, den er selbst entgegennimmt und dann persönlich ausliefert.
Mhm.
Und sich dazu was aufschreibt. Wenn er es in den Briefkasten schmeißt, dann macht er idealerweise noch ein Foto vom Briefkasten, dass man den Namen sieht, dass man sieht, wie der Briefkasten aussieht, schreibt sich auf, zu welcher Uhrzeit er da war. So.
Genau.
Wir wissen also, inhaltlich ist das richtige Schreiben rausgegangen, der Briefumschlag ist angekommen mit Schreiben und der Bote kann es schlussendlich versichern. Und ja, auch da wieder, die Ehefrau darf das. Ist die Frage, ob wir die Ehefrau jetzt nach München schicken möchten.
Wenn man die mal, oder den Ehemann, wenn man mal die Nase voll hat und den mal ein paar Tage nicht sehen will, kann man das vielleicht machen.
Gut.
Oder wenn man zu viele Mitarbeiter und zu wenig Aufträge hat, kann man auch so einen Mitarbeitenden schicken. Nur bitte nicht den Geschäftsführerkollegen, weil da ist auch wieder schwierig.
Ja, aber eine Option, die vielleicht bei so ganz krassen Entfernungen doch ganz sinnvoll ist. Und da, eigentlich ist das auch ein Fall eines Boten. Aber das ist ein noch viel vertrauenswürdigerer Bote.
Mhm.
Wir können auch einen Gerichtsvollzieher damit beauftragen.
Ja, die kommen nämlich nur und nehmen was, die kommen nicht nur und nehmen was weg, die bringen auch was hin.
Ja, die stellen auch zu und dann erstellen die darüber eine Urkunde und können das alles auch nochmal bestätigen. Das heißt, wenn ich wirklich so einen ganz, ganz krassen Unterschied habe, dann könnte man sowas eben machen, dass man dem Gerichtsvollzieher das Schreiben in Original zukommen lässt, das dann eben per Post, welche Variante auch immer man wählt. Und der Gerichtsvollzieher, wenn er das erhalten hat, guckt sich das an, nimmt sich den Briefumschlag und bringt es persönlich vorbei und wir bekommen eine Zustellurkunde darüber.
Genau, kostet halt ein bisschen Geld, aber die Fahrt nach München kostet auch Geld, von daher.
Das ist eine Option, die man sich ja auch nochmal aufrechterhalten könnte für diese massiven Differenzen. Aber ansonsten ist halt immer natürlich ganz ideal, persönlich mit Zeugen oder eben einen Boten loszuschicken, der das für uns dann am Ende auch wieder bezeugen kann.
Genau, jetzt haben wir viel über Kündigungen und und solche und vor allem über Kündigungen gesprochen, aber das ist auch unser Hauptanwendungsfall. Und jetzt fällt mir nämlich noch eine Zustellungsart ein, die so ein bisschen, das ist so ein Exot, sage ich mal. Aber für einen Anwendungsfall ist das ganz interessant und auch da gibt es ja neue Regelungen zu. Und zwar werfe ich jetzt mal zwei Worte in den Raum und du machst was draus. Es sind drei Worte. Elektronische Zustellung, Lohnabrechnung.
Okay. Ja, also die Lohnabrechnung, da gab es auch, wie Jenny gerade gesagt hat, gerade erst kürzlich ein Urteil zu. Die Frage ist nämlich, ob Lohnabrechnungen auch nur rein digital zur Verfügung gestellt werden können. Und da ist jetzt die letzte Instanz überraschenderweise tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das möglich ist. Die Vorinstanz war da ein bisschen vorsichtiger, aber wir sind jetzt in der letzten Instanz angekommen. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, es ist zulässig, dass der Arbeitgeber eben Lohnabrechnungen nur digital zur Verfügung stellt. Aber er muss eben auch sicherstellen, dass die Arbeitnehmer davon Kenntnis nehmen können. Also wenn jemand sagt, ich habe zu Hause gar keine Möglichkeit, ich habe keinen Laptop, ich habe kein Smartphone, ich habe keinen Drucker. Sowas soll es auch noch geben. Mhm. Und für diese Fälle muss dann eben eine andere Möglichkeit im Betrieb zur Verfügung stehen. Wenn diese Möglichkeit zur Verfügung steht, dann ist das ausreichend.
Mhm. Also, dass man zum Beispiel da einen Mitarbeiter-PC hat und einen Drucker, dass man sich die selber ausdrucken kann.
Zum Beispiel.
Sich da in seinem E-Mail-Postfach anmeldet.
Ja.
Okay.
Das wäre dann ja eben auch mal eine elektronische Zustellung, die da in diesem Fall zulässig ist.
Genau. Dabei würden wir es, glaube ich, auch belassen, weil es ist schon ein kleiner Exot, aber im Sinne von Lohnabrechnung ist es, glaube ich, nicht schlecht zu wissen. Okay, und jetzt kommen wir auch fast schon zum Ende dieser Folge. Diesmal haben wir uns ein bisschen kürzer gefasst. Warum, Kim, ist denn jetzt diese korrekte Zustellung so unglaublich wichtig? Also viele Argumente haben wir schon geliefert, aber jetzt hier wieder die praktische Zusammenfassung.
Also das auch da wieder, du fühlst dich jetzt ins erste Semester Jurastudium zurückversetzt. Ich stelle
bitte
jetzt
nicht
die Frage schlechthin, die wir uns nämlich immer stellen müssen. Wer muss was beweisen?
Ja.
Sprich, wir stellen uns in einem Rechtsstreit, weil wir gehen ja immer davon aus, dass es einen Rechtsstreit geben wird, immer die Frage, wer muss denn irgendwas beweisen, damit er was davon hat?
Genau. Und Recht haben und Recht bekommen. Ne? Und dann muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass ich auch Recht bekomme.
Genau, und diesen Beweis zu führen, in dem Fall, dass eine Kündigung zugegangen ist, das ist ja gut für den Arbeitgeber.
Mhm.
Und nicht nur, dass sie zugegangen ist, sondern auch, dass sie rechtzeitig zugegangen ist, damit diese Frist dann auch so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen.
Und ich nicht noch Geld in Sand setze und noch einen Monat länger bezahlen muss.
Korrekt. Das müsste ich als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin beweisen. Und das kann ich halt eben nur, wenn ich auch wirklich korrekt zustelle.
Mhm.
Wenn ich den Boten schicke, wenn ich es dokumentiere, wenn ich es irgendwie festhalte und den richtigen Weg wähle. Nur dann kann ich es beweisen. Wenn ich den Zugang der Kündigung generell nicht beweisen kann, dann habe ich keine wirksame Kündigung ausgesprochen.
Genau.
Überhaupt keine.
Das trifft auch auf die Abmahnung zu zum Beispiel.
Das trifft auch auf die Abmahnung zu. Im Falle der Kündigung, sprechen wir mal von einer fristlosen Kündigung, wenn ich das nicht hinbekomme, dann habe ich ja nur 2 Wochen Zeit, diese Kündigung auszusprechen nach Vorfall.
Mhm.
Das heißt, wenn ich das 2-Wochen-Fenster dadurch verpasse, dass die Kündigung nicht zugegangen ist, und dann sind ja die 2 Wochen rum, weil vorher wissen wir ja gar nicht, dass sie nicht zugegangen ist.
Weil das zum Beispiel eine Woche im Postamt lag.
Ist der Kündigungsgrund weg.
Ja, und das dann heißt, kann ich gar nicht mehr kündigen.
Im Zweifel kann ich dann gar nicht mehr kündigen.
Mhm.
Das ist halt eben ein massives Problem. Bei der ordentlichen Kündigung, da habe ich dann eben nur das kleine Problem, dass ich eventuell einen Monat länger bezahlen müsste. Bei der Abmahnung, wenn keine Abmahnung jemals zugegangen ist, dann kann ich auch da wieder schlussendlich unter Umständen die Kündigung gar nicht aussprechen. Oder ich spreche sie aus und sie wäre nicht wirksam, weil wir vielleicht vorher eine Abmahnung gebraucht hätten.
Ja.
Die muss aber zugehen.
Ja.
Weil die Abmahnung ja immer den Sinn und Zweck hat, dass jemand sein Verhalten ändern kann.
Genau, das heißt, selbst wenn ich Abmahnungen schreibe und die in die Personalakte hefte, aber die nie dem Arbeitnehmer zugehen, dann sind sie quasi nicht da.
Ja.
Dann tun wir vor Gericht so, als wären sie nicht da.
Sie
und deshalb ist
nicht.
Es so wichtig.
Ja. Ja. Genau, so
genau.
Ist das.
Ja.
Also ganz, ganz wichtig, man muss da wirklich dolle drauf achten. Und bitte, 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 wenn ihr irgendwas habt, was wichtig ist, schickt es nicht per Post. Es ist einfach kaum Verlass auf die Post. Ich habe jetzt gerade erst durch Zufall auch erfahren, dass so eine Zustellungsfiktion, man geht davon aus, wenn man etwas zur Post aufgibt, bei uns im Studium und auch im Referendariat waren es noch 3 Tage, davon ist man ausgegangen, dass etwas innerhalb von 3 Tagen durch die Post zugestellt wird. Das ist sogar schon auf 4 Tage verlängert worden. Und realistisch gesehen, alleine im Stadtbereich Braunschweig haben wir aktuell 8 Tage Postlauf.
Ja.
8 Tage, damit können Fristen verstrichen sein.
Ja, da kann man sich einfach nicht drauf verlassen. Also wir können das nicht empfehlen. Und eure Zustelloptionen, die kennt ihr jetzt. Ja. Genau. Ich mache jetzt mal wieder unseren Call to Action, wie man das so schön sagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram, wenn ihr auch auf Spotify vielleicht mal guckt und uns mal eine kleine Bewertung dalasst, wenn ihr uns Kommentare schreibt oder auch Wünsche äußert, mit was für Themen Kim und ich uns hier noch im Rahmen des Podcasts beschäftigen können. Ja, und sonst, genau, folgt uns, liked uns und ich sag schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.